Genau, letzte Woche haben wir den Einstieg in die neue Predigtreihe unternommen, was am Ende zählt. Und da befassen wir uns mit dem Buch der Offenbarung. Und es ist jetzt kein einfacher Text, den man da vorfindet. Es gibt andere Bibeltexte in den Evangelien, in den Briefen von Paulus oder in dem Alten Testament, die sind irgendwie griffiger und da kann man schneller einsteigen und da hat man leichter Zugang. Das Buch der Offenbarung ist ein bisschen komplexer und vielleicht für die allermeisten von uns erstmal ein Buch mit 7 Siegeln, so wird's genannt, ne? Also wo wir keinen Zugang zu haben. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Zugang bekommen in dieser Predigtreihe. Wenn Sie vielleicht neu hier sind und Sie sind jetzt nicht so ganz mit der Bibel bewandert, dann hoffe ich, dass ich Sie auch ein bisschen mitnehmen kann an diesem Punkt. Schalten Sie nicht so sehr ab. Vielleicht sind da doch ein oder zwei Punkte drin, die für Sie auch wichtig sein könnten. Genau, wir haben letzte Woche angefangen mit Kapitel 4 und 5, wo wir so einen Blick in den Himmel geworfen haben, wo wir gesehen haben, da ist der Thron Gottes und da ist die Anbetung und alles dreht sich und fokussiert sich um diesen Thron Gottes und alle Schöpfung betet Gott an und Gott sitzt auf dem Thron. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob wir in unserem persönlichen Leben glauben, dass es einen Gott gibt, der auf dem Thron sitzt, oder ob wir das eben nicht glauben und wir denken, alles ist irgendwie Zufall und jetzt sind wir halt hier auf der Erde evolutionär entwickelt und jetzt müssen wir mal gucken, wo sich das Ganze weiterentwickelt. Das macht einen Unterschied, ob ich glaube, jemand thront über allem und ich habe einen Bezug zu dieser Person, die auf dem Thron sitzt, oder eben nicht. Ich glaube, wenn wir einen Bezug haben zu diesem Gott, der auf dem Thron sitzt, dann ziehen wir daraus ganz viel Hoffnung, ganz viel Zuversicht, ganz viel Perspektive und Kraft. Ganz egal, was ist und was kommt und ganz egal, wie die Lebenssituationen sind, weil wir darauf vertrauen, dass da einer ist, der alles zu einem guten Ende führt, für uns persönlich, wenn wir an ihn glauben. Heute möchte ich mit uns ein bisschen weitergehen in das Kapitel 6, 7, 8. Und das sind so Kapitel, die sparen wir gerne aus, wenn wir in die Offenbarung schauen. Da beginnen nämlich die sogenannten Gerichte. Ja, in Kapitel 6 die Siegelgerichte, dann später Posaunengerichte und dann Zornesschalen, die ausgegossen werden auf die Erde. Und das macht uns oft Angst. Und da sind Punkte dann drin, wie sich das alles weiterentwickeln wird auf der Erde. Das wollen wir gerne überspringen. Das fühlt sich für uns oft nicht so schön an. Mir ist aufgefallen, in der Beschäftigung mit diesen Gerichten, die kommen, wo Gott Gericht übt über die Menschheit, dass diese Gerichte nicht irgendwie zufällig passieren oder von den bösen Mächten jetzt Gott übergestülpt werden und er kann sich da jetzt nicht wehren, sondern diese Gerichte, die entspringen am Thron Gottes. Das ist für uns vielleicht ein komischer Gedanke, weil da auch ganz viel Leidvolles mit verbunden ist. Aber letztendlich ist das etwas, was von Gott freigegeben wird, dass es sich so entwickeln kann. Es gehört zu seinem Plan, zu seinem großen Plan. Das ist nicht populär. Das ist nicht der liebe Gott, mit dem man kuscheln kann und so. Das ist der Gott, der Richter ist und der auch das Böse richten wird, der Gerechtigkeit übt. Und mit dem haben wir es auch zu tun. Und das ist auch der Gott, der in der Offenbarung auf den Plan tritt. Und trotzdem hat es für mich auch etwas Tröstendes, wenn ich weiß, dass all das, was vielleicht noch kommt, hier in dieser Zeit, die wir noch haben auf dieser Erde, dass das unter der Kontrolle von Gott stattfindet, ist es was ganz anderes, als wenn ich denke, ich bin irgendwelchen bösen Mächten ausgeliefert. Gott hat letztendlich alles unter Kontrolle und er führt alles zu einem guten Ziel. Selbst wenn die Wege dahin schwer sind und wenn wir alles nicht richtig einordnen und verstehen können, aber er sitzt auf dem Thron so oder so. Diese Gerichte, von denen wir da lesen, die haben so zwei Ausrichtungen. Einmal für die Menschen, die an Jesus glauben, für uns Christen, für die Gemeinde, hat es die Ausrichtung, wir werden durchgeschüttelt und wir werden geprüft und geläutert, gereinigt, wie echt ist eigentlich unser Glaube, den wir haben? Wie viel ist vielleicht auch nur Tradition? Und wir sind aufgerufen, dass wir uns immer wieder neu zu Gott positionieren und dass wir echt unseren Glauben leben. Durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, die da sind, durch Anfeindungen, die da sind. Also es macht was mit der Gemeinde, diese Handlungen, aber es macht auch was natürlich mit der Welt, wo Gott das Böse richten wird. indem er auch zulässt, dass die Wirksamkeit der Sünde im Menschen, dass sie sich ausbreitet. Dass Sünde, die da ist, gelebt wird, ohne dass Gott es begrenzt. Und das ist ganz, ganz schlimm sicherlich, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, was das konkret auch bedeutet. Eine Frage, die oft da ist, wann ist eigentlich Endzeit? Wann ist die Endzeit? Wann kommt sie? Und wir schieben dieses ganze Endzeit-Thema oft in die Zukunft und sagen, na gut, irgendwann ist Endzeit und dann machen wir es an bestimmten Zeichen fest und sagen, dann geht's los und ja, hoffentlich sind wir dann nicht mehr da und so. Vom biblischen Sinn betrachtet ist Endzeit, seit Jesus auferstanden ist und seit Jesus in den Himmel gefahren ist und die Gemeinde angefangen hat, ist Endzeit. Endzeit, 2000 Jahre Endzeit. Und wir sind immer noch in der Endzeit. Und wir nähern uns immer noch mehr dem Ende. Und je mehr wir uns dem Ende nähern, desto mehr Endzeit ist. Aber eigentlich ist die ganze Zeit schon Endzeit. Deswegen ist das Buch der Offenbarung nicht ein Buch, was jetzt irgendwie in die letzten Jahre vor dem Weltende zu drücken ist. Und dann wird es aktuell. Sondern die Offenbarung ist ein aktuelles Buch für die ganze Kirchengeschichte. Und die ersten Gemeinden, die dieses Buch bekommen haben, in Kleinasien damals, für die war absolut Endzeit. Ja, die sind verfolgt worden, die hatten Schwierigkeiten zu ertragen und in der ganzen Kirchengeschichte hindurch war das für die Christen Endzeit. Deswegen ist es für uns auch so, dass wir das Buch heute nehmen sollen, auch für uns ganz persönlich in unsere Zeit hier und jetzt. Die spannende Frage ist jetzt, wie sollen wir uns in all dem verhalten? Wenn Endzeit ist und wenn Gott richtet und wenn Sachen schwieriger werden und wir merken manches um uns herum, der Druck nimmt irgendwie zu, auch regional unterschiedlich an manchen Orten in dieser Welt. Was machen wir damit? Wie sollen wir uns als Christen positionieren? Welche Haltung sollen wir einnehmen? Und da möchte ich mit uns heute zwei Punkte herausarbeiten. In der Überschrift, da habt ihr jetzt nur das Thema Gebet drin, aber ich habe noch eine Überschrift dazu genommen und das habe ich Rettungsgewissheit genannt. Rettungsgewissheit und Gebet. Und ich möchte mit uns einsteigen in den ersten Text aus Offenbarung 7. Offenbarung 7, die Verse 1 bis 3. Danach sah ich vier Engel, die an den vier äußersten Enden der Erde standen. Sie hielten die vier Sturmwinde zurück, die aus allen vier Himmelsrichtungen über Land und Meer hereinzubrechen und sämtliche Bäume zu entwurzeln drohten. Dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraufsteigen. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand und rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstung anzurichten, mit lauter Stimme zu: Verwüstet das Land und das Meer noch nicht, richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Also ist die Ankündigung von Gottes Gericht über die Menschen der Erde, da geht's so los. Und hier wird, bevor das Gericht ausgeübt wird, wird so ein Stoppzeichen gesetzt. Nein, noch nicht. Stopp, 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 halt. Wir müssen erstmal was machen. Und was soll gemacht werden? Den Menschen, die Gott dienen, soll ein Siegel auf die Stirn gedrückt werden. Das ist eine komische Vorstellung, ja? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Siegel, wie wir uns das vorstellen. Also ein Siegel mit Siegellack, was ja normalerweise dafür steht, zu sagen, okay, das hier, das kommt von mir, dieses Dokument, das habe ich geschrieben und ich versiegel das, keiner soll es antasten dürfen, bis der Empfänger das öffnet, für den es bestimmt ist. Also so ein Zeichen für Sicherheit, auch ein Zeichen von Besitz. Das, was versiegelt ist, das ist sicher, das ist unter einem Schutz und das gehört einer bestimmten Person, das gehört zu einer bestimmten Person. Das heißt, wenn jetzt hier Gott seine Leute versiegeln möchte, dann sagt er letztendlich nichts anderes als, das sind meine Leute, das ist mein Volk, das sind diejenigen, die zu mir gehören und ich schütze sie mit meinem Siegel. Im Alten Testament, da gab es eine Situation, und das hat Stefan in der Einleitung kurz erwähnt, bei der Israel-Geschichte, Passafest. Altes Testament, das Volk Israel war in Ägypten versklavt, und dann kamen 10 Plagen, Gerichtsplagen über die Ägypter, damit die Ägypter unter Druck geraten und das Volk Israel aus Ägypten ziehen lassen in das verheißene Land. Und jetzt haben wir hier in der Offenbarung eine ähnliche Situation. Da kommt jetzt Gericht über die Menschheit, aber da kommt jetzt auch eine Versiegelung. Bei den Ägyptern und den 10 Plagen war die letzte Plage, das war die männliche Erstgeburt, der Ägypter sollte sterben. So, und damit das nicht bei den Israeliten passiert, sollten sie das Passahlamm schlachten und das Blut an ihre Türpfosten ranstreichen, damit der Engel des Todes bei ihnen vorbeigeht und diese Plage sie nicht erreicht, damit dieses Gericht sie nicht trifft. Und hier haben wir jetzt bei diesen Gerichten wieder dieses Siegel, das Siegel, was schützt, was das Volk Gottes schützen soll, in dieser Zeit, wo Gericht passiert und ganz viel Unruhe ist. Im Neuen Testament, wenn man dieses Wort Siegel mal nachschaut, ja, wo taucht das überhaupt auf? In welchem Zusammenhang taucht dieses Wort Siegel auf? Dann stellen wir fest, es sind eigentlich zwei Zusammenhänge, die hier auftreten. Einmal, das Siegel Gottes ist gleichbedeutend mit dem Namen Gottes. Wenn wir taufen, ja, dann taufen wir die Leute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, und wenn Menschen an Jesus glauben, dann haben sie den Namen Gottes über ihrem Leben. Dann sind sie versiegelt mit dem Namen Gottes. Dann steht der Name Gottes über ihnen. In dem Zusammenhang taucht es auf. Und in einem anderen Zusammenhang steht dann, dass die Menschen, die an Jesus glauben, die sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Menschen, die Ja sagen zu Jesus, die empfangen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht Wohnung in ihren Herzen und sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist schützt ihr Leben, prägt ihr Leben, gestaltet ihr Leben. In diesen zwei Zusammenhängen taucht dieses Wort Siegel im Neuen Testament außerhalb der Offenbarung auf. Jetzt ist die Frage, ja, um wen geht es hier eigentlich? Also wer wird hier versiegelt? Was ist das für eine Gruppe von Menschen, auf die das hier zutrifft? Und da lesen wir mal weiter, ab Vers 4. Daraufhin wurde mir die Zahl derer genannt, die das Siegel erhalten sollten. Wörtlich heißt es hier, daraufhin hörte ich die Zahl der Versiegelten. Es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Ascher, 12.000 aus Naphtali, 12.000 aus Manasse, 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, aus Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin. Ihnen allen wurde das Siegel auf die Stirn gedrückt. Jetzt gibt es zu dieser Zahl 144.000 ganz viele Meinungen, die man da haben könnte. Wo man sich fragt, ja, die 144.000, warum eigentlich 144.000, warum nicht 150.000 oder 500.000? Oder auch die Frage, sind 144.000 nicht ein bisschen wenig? Oder auch die Frage, ist das eine echte Zahl? Also geht es um 144.000 oder ist das eine symbolische Zahl, die vielleicht für etwas anderes steht, was vielleicht eine andere Menschenmenge bedeutet? Im Alten Testament war es so, dass das Volk Israel vor dem Krieg gemustert wurde. So wie es heute, vielleicht nicht mehr so, ne? Früher war es so, bei der Bundeswehr Musterungsaktionen gab, so war es so, bevor das Volk Israel in das verheißene Land hineingehen konnte, da wurde erstmal geguckt, ja, wie viele Soldaten haben wir denn? Und die sollten sich dann aufstellen, nach Stämmen geordnet, 12 Stämme, und dann wurde gezählt, 1, 2, 3, so viele Leute haben wir, und das sind jetzt unsere kriegsfähigen Leute, die als Armee fungieren, um in das verheißene Land gehen zu können. Und jetzt haben wir hier auch so eine Aufzählung. Genauso wie im Alten Testament, kurz vor dem Weg ins verheißene Land, sagen wir, in die Ewigkeit hinein. Leute, die gemustert werden und die versiegelt werden für den Kampf, für den geistlichen Kampf. Wer sind diese 144.000? Ich möchte kurz darauf hinweisen, das habe ich hier unterstrichen und fett markiert. Johannes, der diese Offenbarung Gottes empfängt, er hört mit dem Sinnesorgan des Ohres, er hört jetzt diese Offenbarung, da sind 144.000 und die kommen jetzt aus diesen 12 Stämmen und er hört es. Er sieht gar nichts, er hört es, es wird zu ihm gesprochen. Er könnte auch die Augen zu haben und es nur mit seinen Ohren aufnehmen. Okay, er hört es. Und jetzt kommt Der nächste Punkt ab Vers 9, wie es weitergeht. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Seid ihr noch dabei? Eben hat Johannes gehört, er hat wahrgenommen, 144.000 und dann die Stämme Israels aufgezählt, 12.000 von da, 12.000 von da und so weiter. Und jetzt, im zweiten Schritt, macht er die Augen auf und was sieht er? Er sieht nicht 144.000 aus allen 12 Stämmen, sondern er sieht die riesige Menschenmenge aus allen Völkern, Nationen, Kulturen, Sprachen, alle, die Jesus nachgefolgt sind. Diese Vorgehensweise, die wir hier so sehen, dieses Sehen oder dieses Hören und dann das Sehen. Das Hören, wo man nur ein bisschen was erkennt und dann sieht man, wie es wirklich ist. Das ist so ein stilistisches Mittel in der Offenbarung. Finden wir in anderen Punkten auch. Es gibt eine Stelle, wo von Jesus selbst die Rede ist, wo zuerst gesagt wird, Jesus, er ist der Löwe von Juda, der aus der Wurzel Davids kommt. Und dann hat man so seine Vorstellung, aha, so Altes Testament, ne, Löwe von Juda, Israel. Und im zweiten Schritt sieht er dann das Lamm, Löwe und Lamm zusammen. Und hier sind es jetzt die 144.000 und die große Menschenmenge. Was letztendlich meiner Meinung nach, das ist eins. Die 144.000 sind für mich, gibt andere Auslegungen dazu, aber für mich ist das die Gesamtheit der gläubigen Christen, beziehungsweise der Gläubigen aus dem Alten und aus dem Neuen Bund. Die Gesamtheit, die vor Gottes Thron eines Tages anbeten wird. Spannend, weil es letztendlich darum geht, wer sind die Versiegelten? Und was macht das mit uns? Da sind die Leute, die von Gott versiegelt werden, damit sie Kraft haben, Überwinderkraft in ihrem Leben, in all den Kämpfen mit ihrem Glauben unterwegs zu sein und ihren Glauben nicht zu verleugnen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und das Ziel zu erreichen, eines Tages in dieser großen Schar zu sein, die vor Gottes Thron anbetet. Und Gott sagt, bevor irgendwas passiert und bevor Gerichte kommen und Schwierigkeiten kommen, möchte ich meine Leute versiegeln, damit sie Kraft bekommen, Überwinderkraft für ihr Leben, damit sie nicht alleine sind, damit sie nicht in Angst sein müssen, sondern damit sie wissen, sie sind meine Kinder. Sie sind meine Kinder und sie haben den Heiligen Geist empfangen und ich bin mit ihnen unterwegs. Diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist geschieht, damit wir standhaft bleiben können in allen Herausforderungen. Und das, glaube ich, ist gültig für die gesamte Kirchengeschichte und es wird immer mehr wichtig, je mehr es dem Ende entgegengeht, weil die Herausforderungen zunehmen. Wie sieht es mit dir? Wie sieht es mit dir aus? Hat Gott schon seinen Stempel auf deine Stirn gedrückt? Hat er schon seinen Namen über dein Leben schreiben können? Dass du weißt, ich gehöre auf Gottes Seite, ich gehöre zu ihm. Ich habe einen persönlichen Glauben zu ihm. Ich bin nicht irgendwie nur Kirchenmitglied, ich bin nicht nur christlich sozialisiert, sondern ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel und er liebt mich und er hat mich angenommen. Ich bin sein. Und egal was kommt, egal was wird mit meinem Leben, mit meiner Geschichte, mit der Welt, ich weiß, das ist meine Perspektive. Die Zukunft ist sicher, meine Rettung ist sicher, weil Gott da ist. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir, dass du diese Sicherheit hast. Und das ist keine Geschichte, die so sehr an uns liegt, wo wir uns anstrengen müssten, dass wir das erreichen könnten, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Es ist ein Geschenk von Gott, wo wir einfach nur sagen können, hey, danke, Gott, du beschenkst mich, aus Gnade bin ich errettet, ich glaube an dich, Jesus, und ich möchte das nehmen, was du für mich hast. Du kannst Jesus einladen, dass er in dein Leben kommt und dass er dein Leben gestaltet und umkrempelt und dass er Herr in deinem Leben wird. Das ist eine recht einfache Sache. Es ist nur eine vertrauensvolle Sache, die du tun kannst, wo du Gott deine Arme entgegenstreckst. Ich möchte dich aber auch fragen, wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist und du bist Christ und du kennst auch die ganzen Bibelstellen und so weiter, dann möchte ich dich fragen, wie sicher bist du dir in deiner Rettung? Oder wie sehr bist du auseinandergesetzt mit Ängsten und mit Zweifeln, die kommen, wo du dich fragst, ja, bin ich richtig errettet und werde ich auch durchhalten in meinem Glauben? Und was ist, wenn das so und so kommt, wo du angefochten bist, wo du Schwierigkeiten hast an diesem Punkt? Ich glaube, dass Gottes Sicht, er ist der Vater und er möchte so sehr, dass seine Kinder sicher sind und dass sie wissen, wo sie herkommen, wer ihr Vater ist und wo sie hingehen. Dass sie Sicherheit empfangen. Das ist der Wunsch unseres himmlischen Vaters für uns alle. Und wenn du das nicht greifen kannst und wenn das ein schwieriges Thema für dich ist, dann bleib da nicht alleine. Dann spring da nicht einfach drüber weg und sag, naja, ist ja auch egal, wenn ich mich nicht sicher fühle in meiner Beziehung zu Gott, dann ist das halt so. Sondern ich glaube, das hat dann Ursachen. Da sind dann Gründe da, warum das vielleicht nicht so ist. Und dann such das Gespräch und such das Gebet und lass dich beschenken von dieser Sicherheit, die Gott uns nur schenken kann. Die können wir uns ja nicht selbst einreden. Ich glaube, wir brauchen diese Sicherheit über unsere Rettung, damit wir in dieser Zeit so leben können, wie Gott es möchte. Und dass wir nicht verunsichert sind und hin und her gerissen sind. Die ursprüngliche Frage war, wie sollen wir als Christen angesichts von diesem Gerichtshandeln Gottes auf dieser Erde leben? Der erste Punkt ist diese Gewissheit unserer Rettung, die geistliche Sicherheit in Gott. Wenn wir darüber lesen, in der Offenbarung, dann stellen wir fest, dass diejenigen, die versiegelt sind, nicht beschützt sind in dem Sinne, wie wir uns das immer wünschen würden, dass sie körperlich unversehrt durch diese Zeit hindurchgehen. Wir wünschen uns, dass wir irgendwie hier so auf dieser Seite stehen und wir sind hier beschützt. Und da hinten, da spielt sich dann so das Gerichtshandeln ab und da sind dann die Bösen und alles Komische passiert da hinten und wir sind hier geschützt oder wir sind entrückt und wir sind gar nicht mehr auf der Erde. Aber das, was wir lesen, ist, dass diese Versiegelten inmitten der Zeit leben und dass sie in dieser antichristlichen Zeit für Gott stehen. Und dass Anfeindungen und Verfolgungen passieren und dass sie teilweise mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass sie an Jesus glauben, dass sie als Märtyrer sterben. Und auf der anderen Seite sind sie versiegelt und geschützt in ihrem Glauben an Jesus. Dass dieser Glaube, den sie im Herzen tragen, ihnen keiner nehmen kann. Und dass sie Mut haben, Jesus nicht zu verleugnen, sondern für ihn zu stehen. Aber es ist nicht dieser allumfassende Schutz, dass sie ein tolles Leben hier auf der Erde haben können und alles ist Paletti, sondern es ist eine geistliche Sicherheit, die sie tief im Herzen haben und die sie durchträgt durch alle Herausforderungen, die kommen. Darum geht's bei dieser Versiegelung. Ich möchte den zweiten Punkt noch benennen, und das ist das Thema Gebet. Und da schauen wir Offenbarung 8 an, die Verse 1 bis 6. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Nun machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Ist auch ein interessantes Bild, was man sich da vorstellen kann, wo deutlich wird, Es geht um das Thema Gebet und wo Gebet als Bild dargestellt wird, wie Weihrauch, der emporsteigt. Man könnte auch denken, in dieser ganzen Zeit, wenn es schwierig wird und wenn Gericht geübt wird, was haben wir überhaupt dazu zu melden? Wenn Gott seine Sache macht, dann macht er seine Sache und wir sind irgendwie passiv und halten uns irgendwie zurück. Aber Gott möchte nicht, dass wir als Christen passiv sind, sondern er möchte unsere Stimme hören. Er möchte, dass wir beten. Er möchte, dass wir mitgestalten, dass wir nicht, wie im Islam sagen, es ist alles Schicksal, alles Kismet und alles Fatalismus und es kommt eh, wie es kommen muss, sondern dass wir dabei sind, mitzugestalten in Partnerschaft mit unserem Gott, als Mitgestalter in seinem Reich, beim Thema Gebet. Ich habe Thomas gebeten, dass er ein bisschen Weihrauch anzündet. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für uns, ne? Sonst in der katholischen Kirche. Er war früher Messdiener in der katholischen Kirche. Ich habe gedacht, wir beleben das mal wieder. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was riechen. Ich kann mir vorstellen, dass es damals im Alten Testament auch noch viel extremer war mit dem Räucherpfännchen und so. Aber das ist das Bild. Da sind glühende Kohlen da und Räucherwerk wird da drüber gestreut und es geht nach oben. Der Rauch geht nach oben. Und Gott riecht und für Gott ist es wohlgefällig, dass Gebete emporsteigen. Kann man was riechen? Bisschen süßlich? Ja, Thomas geht mal ein bisschen durch die Reihen. Ich habe mal gelesen, irgendwo im Gottesdienst wurde mal zu viel Weihrauch verbreitet. Das war dann irgendwie ungesund und die Leute, die haben das nicht gut vertragen. Ich war ein bisschen vorsichtig, weil ich mich nicht damit auskenne, wie viel Weihrauch genug ist. An diesem Punkt im Himmel, an diesem Punkt in der Offenbarung, da ist Stille. Habt ihr es gemerkt? Das ist eine halbe Stunde Ruhe. Sonst predigt von letzter Woche Anbetung. Tag ein, Tag aus Anbetung und Gott lässt sich anbeten und Gott genießt das auch. Das ist sein Thema. Er wird angebetet. Und jetzt hier an diesem Punkt, wo es um die Gebete des Volkes Gottes geht, da wird alles ruhig gestellt. Die vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten, die Menschenmassen, alles, die Engel, alles ist ruhig. Und Gott konzentriert sich auf die Gebete des Volkes. Finde ich sehr, sehr stark. Gott fokussiert sich auf dein und meine Gebete. Nicht nur einmal eine halbe Stunde punktuell, sondern grundsätzlich ist es, glaube ich, ein Bild dafür, dass Gott dein Gebet erhört. Gott erhört dein Gebet. Gott hört dich. Wenn du laut betest und wenn du leise im Herzen betest, wenn es um deine persönlichen Anliegen geht und wenn es um Leute geht in deinem Umfeld, wenn du einstehst als Fürbitter für Prozesse, die irgendwie in Deutschland ablaufen und weltweit für die verfolgten Christen zu beten im Nahen Osten oder in Nordkorea, Gott hört jedes Gebet. Er hört jedes Gebet. Und das ist ihm wichtig. Und ich glaube, er wünscht sich, dass Gebete emporsteigen und dass Kraft sich entfaltet. Das ist nicht irgendwie so, dass er das wegschiebt und sagt, naja gut, lass die Leute mal beten, ich mache eh, was ich will, sondern er lässt sein Herz berühren durch unser Gebet. Wir berühren durch unser Gebet sein Herz. Die Frage ist, inwieweit uns das bewusst ist und inwieweit wir das auch greifen für uns und so leben. Und Gott hört nicht nur, er hört nicht nur zu, sondern er hört auch unsere Gebete. Er handelt aufgrund unserer Gebete. Und dann ist es so, dass in diesem Bild dann der Engel mit diesem Räucherwerk, er geht wieder zurück zu dem Altar, wo die Kohlen sind und dann kommt neu feurige Kohlen herauf und dann wird diese Pfanne mit den Kohlen und mit dem Räucherwerk auf die Erde geschüttet und dann beginnen die Gerichte. Also Gottes Volk, in dem das es betet, auch um Gerechtigkeit betet, dass Gott sich zeigt und dass Gott dem Leid ein Ende macht, sind wir mitbeteiligt an dem Handeln Gottes in dieser Welt. Gott macht nicht einfach nur sein Ding, sondern er möchte mit uns gemeinsam gestalten. Ich habe einmal in einem Lied diesen Satz gehört: History belongs to those who pray. Die Geschichte gehört denen, die beten. Durch unser Gebet können wir mitgestalten, können wir Geschichte beeinflussen. Unser persönliches Leben, unsere persönliche Geschichte, die Geschichte unserer Familie, die Geschichte unserer Gemeinde, unserer Stadt, unseres Landstrichs, unseres Landes. Wenn wir beten, wenn wir uns bewusst machen, welche Kraft in diesem Gebet steckt. Was steigt von Gott zu dir, was steigt von dir zu Gott empor? Ist es dieser Wohlgeruch, ist es dieser Weihrauch, dieser Gebetsweihrauch? Oder was kommt bei Gott an von dir? Und welche Art von Gebeten kommen empor? Sind es so Gebete, die sehr auf uns bezogen sind? Gib mir Gelingen hier und segne mich da und gib, dass das funktioniert. Also so sehr auf uns fixiert, was nicht verkehrt ist, aber was nur ein Bruchteil von dem ist, glaube ich, was Gott tun möchte. Oder sehen wir das große Bild, dass wir sagen, okay, Gott, es geht letztendlich um dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, nicht nur in meinem Kleinen, sondern auch in dem Größeren, auch in dem, dass Gottes Reich kommen soll, in dieser Zeit, hinein in die Gesellschaft. Welche Gebete steigen empor? Ich glaube, dass Gott sich so eine Armee von Betern wünscht, die einfach aufstehen und die sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin hier in dieser Zeit. Es ist Endzeit. Keine Ahnung, wie lange noch Endzeit sein wird und wann alles zu Ende geht. Aber ich möchte in Rettungssicherheit leben und ich möchte die Zeit nicht vertrödeln, sondern ich möchte mitgestalten, indem ich bete und indem ich mich einbringe in dieser Zeit. Ich möchte dich sehen, wie du wirkst in dieser Zeit. Ich möchte die Musiker einladen, nach vorne zu kommen. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind als Christen in dieser Zeit, die volle Herausforderung ist, wenn wir diese Rettungssicherheit wirklich in uns haben und wenn wir das so fest haben, dass uns das keiner rauben kann und wir wissen, wem wir dienen und wohin wir gehen werden, wenn wir sterben, egal wann und wie. Und dass wir in all der Wegstrecke mit Gott in Verbindung sind und dass wir beten, dass wir Beziehungsleute sind, dass nicht steht hier auf dem Mitgliedszettel, ich bin Christ und jetzt bin ich halt Christ und gut ist, sondern dass wir in Beziehung mit unserem Gott leben. Und da ist das Thema Gebet genauso wichtig wie das Thema Anbetung von letzter Woche. Wir beten unseren Gott an, der auf dem Thron sitzt. Mittendrin in dieser Zeit, mittendrin in allen Herausforderungen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich lade euch ein, dass ihr mit aufsteht. Und dass wir eine Zeit nehmen, wo wir uns nochmal bewusst machen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und wem wir dienen und wer auf dem Thron sitzt. Und dass er uns gerne diese Sicherheit geben möchte, um in dieser Zeit auch zu bestehen, als Überwinder. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir für die Herausforderungen, die du uns immer wieder vor Augen hältst, dir nachzufolgen. Aber ich danke dir zuallererst für deine Zusagen. Ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst. Wir sind beschenkt durch dich. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir haben Sicherheit in uns, wenn wir an dich glauben, wenn wir mit dir unterwegs sind. Jesus, wer könnte uns diesen Glauben nehmen? Du bewahrst ihn und du sorgst für uns. Und wir brauchen keine Angst haben. Und dafür danke ich dir von Herzen, Herr. Und ich bete für die Personen hier in unserem Raum, die irgendwie noch mit Angst zu tun haben, was die Zukunft angeht und die ganzen Unsicherheiten, die da sind. Ich bete, dass du ihnen begegnest und dass du ihr Herz veränderst und dass sie dich erleben, dass du hineinwirkst und dass du manche komische Prägung nimmst, manchen Druck wegnimmst und dass du sie reich beschenkst. Herr, und dass du in ihr Leben hineinredest, dass du sagst, dass sie deine Kinder sind, dass sie keine Angst haben, dass du sie bei ihrem Namen gerufen hast und dass sie dein sind. Immer wieder neu, Herr, dass sie das verinnerlichen. Herr, und ich bete, dass du uns alle zu einer Armee von Betern werden lässt, mehr als bisher. Dass wir nicht ab, abwarten, wie die Dinge so laufen und sich entwickeln, dass wir nicht als Kritiker am Rand stehen und uns über alles beschweren, wie ungöttlich hier alles zugeht, sondern ich bete, Herr, dass wir im Gebet mitgestalten und beten, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Jesus, komm und erneuere du den Gebetsgeist in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Komm und tu dein Werk. Bereite du uns vor auf alles, was kommt. Wir wollen bereit sein. Wir wollen nicht einschlafen, sondern wir wollen wachen. Jesus, danke. Danke für deine Gegenwart. Und wenn wir jetzt Lieder singen zur Ehre Gottes, dann kann es sein, dass du vielleicht Impulse bekommst durch den Heiligen Geist, die für uns alle hier in der Versammlung sein sollen. Dann lade ich dich ein, geh zum Gebetspunkt, da ist ein Mitarbeiter mit einem orangefarbenen Schild und gib das kurz weiter, dass wir das sammeln können und dass wir es hören können, dass wir alle ermutigt werden. Und wenn du Gebetsanliegen hast, die du mitgebracht hast oder die jetzt durch die Predigt entstanden sind, dann geh doch auch hinten zu den Mitarbeitern und lass einfach mit dir beten. Und ja, such die Gegenwart Gottes. Er möchte auch dich verändern und dir Antworten geben für Lebensfragen, die du vielleicht mitgebracht hast.